So, dafür, dass ich habe heute extra einen sorgenfreien Einstieg gewählt. Also ich habe mal wieder eine Geschichte rausgesucht. Martha und Karl-Heinz. Sind wir jedes Jahr auf dem großen Rummel unterwegs. Und wie jedes Jahr wird auf diesem großen Rummel ein Rundflug mit einem Doppeldecker angeboten. So ein ganz alter, schöner Doppeldecker. Und wie jedes Jahr dreht Karl-Heinz so seine Runden um diesen Doppeldecker und guckt ihn sich so an und sagt dann zu seiner Frau Martha, ich würde so gerne einmal mit so einem Doppeldecker fliegen. Und Martha sagt dann nur immer, Karl-Heinz, du weißt, ein Rundflug kostet 50 Euro und 50 Euro sind 50 Euro. Und damit hat sich das Thema erledigt und die beiden gehen weiter. Das Jahr drauf, Martha und Karl-Heinz sind wieder auf dem Rummel. Da steht natürlich wieder dieser Doppeldecker. Und wieder dreht Karl-Heinz seine Runde um den Doppeldecker. Und dieses Mal sagt Karl-Heinz zu Martha, jedes Jahr stehen wir hier vor diesem Doppeldecker. Und jedes Jahr sind 50 Euro 50 Euro. Und ich bin jetzt 81 Jahre alt und das ist vielleicht meine letzte Chance. Martha darauf nur, Karl-Heinz, du weißt, 50 Euro sind 50 Euro. Und der Pilot hat das mitbekommen und geht auf die beiden zu und sagt, ey, ihr beiden, ich mache euch folgendes Angebot. Passt auf, wir machen das so. Ich nehme euch für umsonst mit. Und wenn ihr das schafft, während dem ganzen Flug ruhig zu bleiben, kein Wort zu sagen, dann ist der Flug für euch umsonst. Die beiden sehen die große Chance, einmal umsonst fliegen zu können und quetschen sich hinten gemeinsam auf diesen Sitz von diesem Doppeldecker. Und kaum sind sie in der Luft, beginnt der Pilot wilde Manöver, Loopings, Twists, Rollen, ein echter Achterbahnflug, rauf und runter mit einem irrsinnigen Tempo. Und als er immer hinten noch keine Schreie hört vor den Sätzen, denkt er sich, dann drehe ich nochmal eine Runde und das Gleiche noch einmal. Als sie dann wieder am Boden sind, dreht sich der Pilot um und sagt, Respekt, ich habe alles getan, um euch zum Schreien zu bringen und ich habe nichts gehört. Und darauf sagt Karl-Heinz, ich habe kurz darüber nachgedacht, mich zu melden. Als Martha bei der einen Rolle aus dem Flugzeug gefallen ist, aber 50 Euro sind 50 Euro. Ich kann mich gut an eine Phase nach meinem Studium erinnern. Da habe ich von so einem Taschengeld leben dürfen in der Zeit. Und ich habe mir manches für 50 Euro verkneifen müssen. Und da war mein Motto schon, 50 Euro haben oder nicht. Also ich konnte in der Zeit diese 50 Euro immer gut gebrauchen, weil meine Kasse war so klamm. Also deswegen so 50 Euro. Und wenn die Kasse klamm ist, dann ist man ja auch immer so ein bisschen dabei, sich so Gedanken zu machen. Ne? Wie wird das alles werden? Dann kann ich mir das leisten? Geht das? Schwierig. Dann ist man schon eher so auf Sorgen aus. Und heute der Text, es geht um Sorgen. Das sind die ganz bekannten Worte, die Jesus gegen die Sorge richtet. Wir stehen in Matthäus 6, 25 bis 34. Und diese Worte kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass es hier so um ganz profane Sorgen geht. So wirklich um das, was habe ich zu essen, was habe ich an Kleidung, wie komme ich so über die Runden. Es geht wirklich um diese 50 Euro, mit dem ich mir die nötigen Hose kaufen kann oder die Lebensmittel für die nächste Woche. Es geht so um die Finanzen, um das, so, was so meine Grundbedürfnisse stillt. Und ich lese uns den Text vor. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles zuteil werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Herausfordernd, oder? Ich finde, es ist so einer dieser Texte Jesu, wo bei mir Theorie und Praxis oft sehr weit auseinander liegen. Ich soll mich nicht darum kümmern, was ich morgen zu essen habe, wie meine Klamotten aussehen. Ich soll mir keine Gedanken darüber machen, wie ich so meine Grundbedürfnisse stillen kann. 50 Euro sind 50 Euro. Das ist wirklich so ein Satz, den kenne ich gut, so nach dem Studium damals wirklich bankrott. Du lebst vom Taschengeld, musst noch deine kompletten Studiengebühren irgendwie zurückzahlen von diesem Theologiestudium. Und dann wird dir gesagt, du kriegst da eine Stelle, du brauchst ein Auto, du musst dir eine Wohnung einrichten und du hast nichts auf dem Konto. In der Wohnung ist keine Küche. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich da in dieser Endphase des Studiums so in meinem Zimmer gesessen bin und mir überlegt habe, wie wird das werden? Woher kriege ich jetzt ein Auto, das ich für nichts bekomme? Wie kriege ich irgendwie diese Wohnung halbwegs? Das Schöne ist, wenn man das Examen schreibt, hat man nicht viel Zeit nachzudenken. Aber mulmig ist mir trotzdem gewesen. Und jetzt redet Jesus in diesem Text davon, in der Bergpredigt, dass ich mir keine Sorgen um meine Existenz machen soll. Wenn ich ihm nachfolge, wenn ich Jesus nachfolge, mich um sein Reich kümmere, um Gottes Reich, dann brauche ich mir keine Gedanken über meine existenziellen Bedürfnisse machen. Und das ist leichter gesagt als getan, ganz ehrlich. Besonders wenn die Kasse knapp ist. Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, dann ist das der Punkt, der Glaube herausfordert, dass Gott einen versorgt. Jesus fordert an der Stelle Glaube heraus. Wenn Gott schon problemlos die Vögel auf dem Felde versorgen kann, wenn er die Lilien wachsen lässt, warum soll er nicht auch mich problemlos versorgen können? Und Jesus sagt diesen Satz, um mich dazu zu bringen, dass ich nicht Gott und sein Reich aus dem Fokus verliere. Weil ich viel zu sehr mit meinen Grundbedürfnissen beschäftigt bin. Weil ich vor lauter Sorgen, vor lauter Gedanken überhaupt nicht mehr dazu komme, irgendwas anderes zu machen. Und ich weiß, das ist eine schwierige Herausforderung, sich nicht von den Sorgen einlullen zu lassen und auf Gott zu blicken. Und trotzdem bin ich mir absolut sicher, dass Gott jeden versorgen wird, der seinen Fokus auf das Reich Gottes legt. Der seinen Fokus auf Gott und sein Handeln in dieser Welt hat. Der so auf Gott blickt und nach dem Willen Gottes fragt. Das ist für mich ein Schlüssel für sorgenfreies Leben. Das ist schon die Frage, was ist mein Fokus? Wohin blicke ich? Worauf habe ich mich ausgerichtet? Und ich glaube, gerade so Geld, so dass auch so meine Grundbedürfnisse, wie ich damit umgehe, das ist ein ganz guter Gradmesser, wie ich mich auf Gott ausgerichtet habe. Bin ich bei meinen Überlegungen, bei meinen Gedanken immer dabei, über Geld nachzudenken? Wie komme ich so über die Runden? Wie kann das klappen? Kann es schwierig sein. Und ich glaube aber auch, jetzt nicht nur, wenn es knapp ist, ja. Ich glaube auch, dass wenn man gut versorgt ist, kann man sich sehr gut um irgendwas sorgen. Das ist völlig unproblematisch. Das ist das Sonderbare an uns Menschen. Man hat zwar alles, kommt gut klar und trotzdem quälen einen irgendwie die Gedanken, dass es doch nicht reichen könnte. Dass es doch irgendwann vielleicht irgendwie zu wenig sein könnte. Das Problem daran ist, dass ich vor lauter Sorgen, vor lauter Kummer, vor lauter Kümmern, dass das meinen Glauben zum Verkümmern bringt. Das sagt Jesus hier, das kommt in dem Text so rüber, dass der Glaube dazu zu so einem Kleinglauben wird. Weil ich nicht mehr bemerke, was Gott schon für mich macht. Weil ich keinen Mut mehr habe, mich auf Gottes Handeln einzulassen, weil ich ja da so ein Budget habe und das ist zu knapp. Und wenn ich dann alles mit so einem Mini-Budget auch angehe, damit kann ich immer alles zerreden. Und dann kommen die Zweifel, dass es nicht reichen könnte. Und dann werde ich nicht von Gott groß denken. Das ist so eine Sorgenkette, die sich dann so durchzieht. Aber wenn ich mich auf Gott einlasse, wenn ich ihm vertraue, dann kann genau das Gegenteil passieren. Ich habe gesagt, ich bin damals mit keinem müden Euro in der Tasche an meine erste Dienststelle gekommen. Und das war für mich damals schon ein großer Glaubensschritt und ist war wirklich sehr schrullig, weil mir es von Anfang an gesagt haben, du brauchst ein Auto, die Wohnung ist nicht fertig und ich habe noch nicht mal Geschirr. Also es hat einfach irgendwie alles gefehlt. Und das erste Wunder war, dass ich an einen alten Opel Kadett, an so eine rote Kiste gekommen bin. 16 Jahre alt, der stand an der Gruselecke auf einem Autohof von dem VW-Händler. Da bin ich zuerst hingekommen, weil einer aus der Gemeinde war bei VW, bei dem Händler da. Der hat mich dann erstmal durch die Verkaufsräume gelotst und gefragt, wie viel Geld ich denn ausgeben würde. Das ist natürlich schwierig, ja. Wenn man dann sagen muss, naja, ich vielleicht 500. Da ist man bei Autohändlern nicht sehr beliebt. Wir sind hinter auf die Gruselecke, weil da standen die Kisten rum, die irgendwo hingehen. Und da stand dieser Kadett. Wunderbares Auto. Der ist noch 4 Jahre gefahren. Oder meine Küche damals. Das ist auch so schrullig. Die habe ich bei eBay für 15 Euro ersteigert. Alle haben mir gesagt, das geht nicht. Aber ja, ich hatte danach eine Küche. Ja, das war jetzt nicht nur eine Luxusküche, klar. Ne? Aber man konnte Fertigpizza drin vorzubereiten. Es ging. Dieser Start in den Dienst ist für mich so eine Lektion geworden, dass Gott versorgt. Und es ist so, selbst wenn ich mir wochenlang im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hätte, wie kriege ich denn das irgendwie auf die Reihe, woher bekomme ich jetzt eine Küche, wie kriege ich die Kohle fürs Auto zusammen, es wäre alles nicht so gelaufen, wie es dann gelaufen ist. Also mein ganzes Kümmern hätte nicht viel gebracht. Und dieses Erleben damals ist für mich heute immer noch sowas, davon zähre ich. Das hat meinen Glauben geprägt, dass Gott mich versorgt. Das hat mein Gottvertrauen unglaublich gestärkt. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, Jesus hat die Sätze hier in der Bergpredigt nicht gesagt, um uns alle irgendwie zu gängeln. Also um das Leben nochmal eine Runde schwerer zu machen. Wenn du schon Sorgen hast, dann wird dir noch gesagt, mach dir keine Sorgen. Das ist so ungefähr, wenn ich sage, denk bitte jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Also so sind die Sätze nicht gemeint, um nochmal eine Schippe draufzulegen. Sondern Jesus hat dir jetzt eine echte Erleichterung gedacht. Wenn ich meinen Blick auf Gott halte, dann wird sich Gott um mich, um meine Belange kümmern. Wenn ich das ernst nehme, was Gott mir da sagt, dann brauche ich mich wirklich nicht zu sorgen. Dann wird genug zu essen und zu trinken da sein, dann werde ich Kleidung haben, dann sind meine Grundbedürfnisse gestillt. Und das ist hier eine echte Verheißung auch in diesem Text. Und Verheißungen sind auch dafür da, Gott darauf festzunageln, auch zu sagen, und das erwarte ich jetzt hier an der Stelle auch von dir. Sorgen um Essen und Trinken, Sorgen um Kleidung, Sorgen um die 50 Euro, die fehlen. Ganz ehrlich, ist doch in unserem Land überhaupt kein Problem. Man ist gut situiert, hat ein Haus, vielleicht ein, zwei Autos. Also das Problem Hunger kennt wahrscheinlich hier niemand von uns. Außer wenn man mal wieder eine Diät versucht. Und trotzdem glaube ich, dass ich in trotz eines so Lebens im Überfluss mich in der Sorge verlieren kann. Mich in der Sorge sogar um meine Existenz verlieren kann. Und gerade in Deutschland gibt es sowas wie so eine Kultur des Sorgens. Und das englischsprachige Ausland hat dafür einen schönen Begriff gefunden. Das ist die German Angst. Es ist das Paradox in Deutschland, obwohl wir alles haben, es keinen Grund gibt, sich zu fürchten, dass es am nächsten Tag nicht mehr reichen könnte, blicken die Deutschen skeptisch und sorgenvoll in die Zukunft. Und es ist paradox, also das muss man sich mal überlegen, ja. Wir leben in einer Zeit, in der eine Gesellschaft so viel Barvermögen angesammelt hat, das ist enorm, was auf unseren Konten lagert. Und zugleich haben wir so viel Angst vor der Zukunft. Eigentlich kann jeder in diesem Land völlig problemlos versorgt werden. Und trotzdem ist das ständig so latent, immer so eine Panik, es könnte nicht reichen, es könnte nicht reichen, es könnte nicht reichen. Und das ist das, ich kann noch so viel Geld haben, ich kann noch so reich sein, ich kann noch so wohl situiert sein und trotzdem kann ich mich in diese Angst verlieren. Und darum wendet sich Jesus hier so vehement gegen das Sorgen, weil das die Sorge meinen Blick auf die Realität verzerrt. Sorge ist wie so Nebel, der verdeckt alles. Und die Sorge nimmt mir den Blick für Gottes Reich. Anstatt aus dem Jammertal herauszukommen, bleibe ich im Nebel sitzen und vergesse, dass da oben bei den Gipfelkreuzen die Sonne scheint, dass da Gott ist. Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Eigentlich eine ganz einfache Aufforderung von Jesus an seine Jünger. Und trotzdem wundere ich mich, manchmal, wie weit manchmal Christen von dieser Sorglosigkeit entfernt sind. Und im Moment geht es mir schon so ein bisschen so, dass ich gerade auch so in der Phase bin, wo ich so gefühlt das Gegenteil hier so in der Gesellschaft so erlebe. Ja, es ist so, Christen sind so auch so Bedenkenträger geworden. So strahlen so einen Pessimismus aus. Und dass ich mich manchmal schon frage, was manchem Christ über die Leber gelaufen ist. Und das wirklich in der Situation, wo es ihnen gut geht. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren in Gemeinde. Und ich habe mich in den Kreisen in der Gemeinde, in denen ich mich bewege, habe ich noch nie jemanden getroffen, der gehungert hat. Der sich da wirklich drum kümmern hat müssen, was steht morgen auf dem Tisch. Und mir ist auch noch keiner in den Gemeinden über den Weg gelaufen, dessen Existenz bedroht war, der wirklich nicht wusste, wie es dann weitergehen könnte. Der völlig am Ende war. Das ist mir eigentlich nie so massiv begegnet. Dass jemand mit mir geredet hat, ich weiß nicht, was ich morgen essen soll, kenne ich aus unseren Gemeinden eigentlich nicht. Aber im Moment entsteht bei mir schon so ein wenig der Eindruck, so, wenn man so in die Welt rausguckt, das ist ja dann immer so zum Fürchten mit den Flüchtlingen der EU, dem Krieg auf der Welt, mit dem ganzen Chaos, wenn sowas wie in Paris passiert, dass sich die Christen immer mehr vor lauter Sorge in das Schneckenhäuschen zurückziehen, anstatt nach Gott zu fragen, zum Beispiel zu fragen, ob nicht in diesem Flüchtlingsstrom auch eine Chance ist, ein Auftrag für die Gemeinde, zieht man sich zurück, dass vielleicht Gott damit sein Reich bauen möchte. Mir geht es jetzt auch bei dem nicht darum, nicht zu sagen, etwas kritisch zu beurteilen und zu hinterfragen, dass man die Lage der Welt, die Lage Europas, vielleicht auch Deutschlands mal kritisch hinterfragt. Aber die Frage ist doch, was bewegt mich wirklich, was ist der Motor im Untergrund, was treibt mich an? Was ist wirklich die Motivation für meine Sorgen? Um was geht es mir? Ist das sachliche Kritik oder ist es in Wirklichkeit doch so eine verkappte Existenzangst? Dass es mir vielleicht doch nicht so gut geht. Dass vielleicht doch Zeiten kommen, wo meine Existenz auf dem Prüfstand ist. Um was sorge ich mich wirklich? Wenn es letztendlich doch die Sorge um meine Grundbedürfnisse ist, vielleicht nicht ganz so offensichtlich rüberkommt. Aber wenn das doch irgendwo so meine Sorge bestimmt, dass es nicht reicht, dass es nicht langt, dann ist es gut, auf diese Herausforderung von Jesus einzugehen und das Sorgen einzustellen. Weil es wirklich so ist, die Sorge verzerrt den Blick auf das Reich Gottes. Weil ich eben nicht mehr mitbekomme, was der Wille Gottes ist. Und es koppelt mich von den Entwicklungen im Reich Gottes ab. Und deswegen spricht Jesus hier diese Mahnung aus, sich nicht zu sorgen. Nur so als Gedanken, was es für eine Gemeinde bedeutet, sich vom Reich Gottes abzukoppeln. Es ist so, Gemeinden, die voller Bedenkenträger und Sorger sind, sie werden nicht wachsen. Und sie wachsen nicht, weil sie den Auftrag Gottes an sich verpassen. Sie bekommen das gar nicht mehr mit. Weil sie nicht bemerken, dass da Gott ihnen schon Menschen geschickt hat, dass da schon etwas passiert ist, weil man viel mehr mit dem Grübeln und Nachdenken beschäftigt ist. Und solche Gemeinden wachsen auch nicht, weil die Menschen die Stadt auf den Hügel suchen, das Licht und nicht dem Leuchter unter den Scheffel. Wer geht schon zu Leuten, die schlecht gelaunt sind und eine depressive Stimmung verbreiten? Und schließlich wachsen auch solche Gemeinden nicht, weil die Christen selbst aufgehört haben zu wachsen. Weil der Glaube zu einem Kleinglauben geworden ist. Weil man nicht mehr auf Gottes Versorgen hofft und vertraut und sich auch nicht mehr von Gott da drin herausfordern lässt. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Das fordert Jesus von seinen Jüngern, weil er genau weiß, dass sich der Glaube in den Sorgen des Alltags verliert. Es gibt dieses Beispiel vom Sämann, das bringt es auf den Punkt. Da fällt der Same des Glaubens unter die Dornen. Das sind die Sorgen, das ist der Alltag. Und die wachsen auf und nehmen dem Ganzen die Luft zum Atmen. Ich möchte an der Stelle auch sagen, nochmal, es darf jetzt auch nicht in die andere Richtung gehen. Das ist dann nochmal was, was im Text auch so rausgelesen wird. Dieser Umkehrschluss, absolut. Wir Christen sind jetzt der Happy-Clappy-Club. Alle sind gut drauf, wir haben immer gute Laune. Das Leben gelingt bei jedem, weil ja Gott alles für mich macht. Also als Christ bin ich erfolgreich, problemlos. Der Geldbeutel ist immer massiv gefüllt und ich weiß gar nicht mehr, wohin vor lauter Glück. Das ist ein schräger Schluss. Das steht da auch nicht. Und gerade nach solchen Attentaten in Paris, da kann ich auch nicht hier von vorne das so runter sagen, es wird alles problemfrei und unproblematisch sein. Das sind Momente, wo es Wut, Trauer, Wut und Verzweiflung gibt, wo das angebracht ist und wo das auch gut ist. Und wo auch aus Sorge um andere Menschen auch mir die Sorgenfalten auf der Stirn stehen können. Wo mich sowas bedrückt. Wo ich damit ringe, damit klarkomme, wie das überhaupt sein kann. Aber trotz allem steht auch über dieser Sorge immer, dass Gott nichts in dieser Welt aus der Hand rutscht. Im Psalm 121 heißt es einmal, der Wächter Israels schläft und schlummert nicht. Und so etwas wie Paris passiert nicht, weil Gott die Kontrolle irgendwie verloren hat, weil er machtlos ist. Es passiert vielmehr, weil wir uns Menschen uns selbst überlassen sind und Gott nicht eingreift. Jesus hat bei dem Nichtsorgen nie davon gesprochen, dass ich mich nicht um andere Menschen kümmern soll, dass ich mir da nicht auch Gedanken machen soll, mich sorgen. Das war für Jesus immer klar. Es geht um dieses existenzielle, dieses grundsätzliche Sorgen. Aber nicht, dass ich mich um andere Leute kümmere. Jesus hinterfragt mit den Worten mich ganz persönlich. Was ist mir wirklich wichtig? Um was geht es mir? Was prägt mein Leben, mein Lebensstil? Die Sorge irgendwo versteckt um meine Existenz, um mein Auskommen oder die Sorge um das Reich Gottes? Deswegen sagt Jesus diese Worte in Matthäus. Soll ich zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird das Übrige alles dazugegeben. Amen.